Diese Woche, am 14. Juni, hat der Donald Trump Geburtstag. Der Ex-Präsident ist 77 geworden und er hat sich feiern, als er am Dienstag vor dem Bundesgericht in Miami erschienen ist. Dort hat ein weiterer Prozess gegen ihn angefangen, der, wo es um geheim klassifizierte Dokumente geht. Der Trump hat es am Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mitgenommen und in seinem Anwesen in Mar-a-Lago gestapelt und hat sie den Behörden nicht ausrücken wollen, die danach gefragt haben. Der Donald Trump hat sich am Dienstag in Miami vor Gericht als nicht schuldig deklariert und ist nachher sofort in die Offensive gegangen.
Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty.
Er sei das Opfer von einer politischen Verfolgung. Wie man das nur in Diktaturen kenne, hat Trump in einer Ansprache gesagt, der Rechtsstaat führe einen Krieg gegen ihn.
Political persecution like something straight out of a fascist or a communist nation. This thing will go down in infamy and Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who together with a band of his closest thugs, misfits and Marxists tried to destroy American democracy.
Jetzt, man kann vom Trump halten, was man will, aber ist die Anklage staatspolitisch nicht sehr heikel, Fabian? Immerhin trifft sie den politischen Hauptgegner vom jetzigen Präsidenten und den Präsidentschaftskandidaten.
Ja, natürlich ist es heikel, Isabel, aber, und das zeichnet eben eine funktionierende Strafverfolgung aus, sie klagt ihn trotzdem an, obwohl er so ein wichtiger Kandidat ist.
Wir wollen kritische Fragen zu diesem Prozess stellen und herausfinden, was das für den amerikanischen Rechtsstaat bedeutet und für die Wahlen 2024. Krieg ums Recht, das ist «Alles klar, Amerika», der Podcast über die US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
Mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin Korrespondent von Tamedia in Washington.
Hallo zusammen.
Übung mit Gerichtsverfahren hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump schon eine Menge. Aber auch für ihn war das, was in der Nacht auf heute passiert ist, eine Premiere. Für ihn und die USA, weil mit ihm erstmals in der Geschichte des Landes ein Ex-Präsident auf Bundesebene angeklagt wird.
Das ist das erste Mal, dass der US-amerikanische Staat einen Strafprozess gegen einen Ex-Präsident führt und gegen einen Hauptkandidat in laufenden Wahlen, Fabian. Das ist so, oder?
Ja, genau. Nur einmal, vorher hat es etwas nicht ganz Vergleichbares gegeben. 1872 ist nämlich der Ulysses Grant verhaftet worden in Washington, weil er zu schnell durch die Strasse geritten ist mit seinem Ross.
Okay. Schauen wir mal an, wie es zu dieser Anklage ist gekommen. Federtreibend war der Sonderermittler Jack Smith. Er ist vom Justizminister eingesetzt worden, um die ganze Affäre, um die Dokumente zu untersuchen und dann hat die Jury beschlossen, eine Anklage zu erheben.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice.
Der Trump hat das nationale Sicherheitsgesetz verletzt und hat die Justiz behindert. So hat der Jack Smith den historischen Prozess gegen Donald Trump angekündigt. Was steht denn genau in dieser Anklageschrift, Fabian? Und was hat die irgendetwas persönlich überrascht in dieser Anklageschrift?
Ja, Isabel, das ist eine rund 40-seitige Anklageschrift, die zeigt detailliert auf, wie Trump Dokumente mitgenommen hat im Januar 2021, als er aus dem Weißen Haus raus musste. Und was aber dann eben der springende Punkt ist, wo sie nachher dann aufbewahrt worden sind, wer damit zu tun hat, wer sie angelenkt hat, wer Kisten umgedreht hat, wer sie wenn wo hingestellt hat. Weil die Anklage geht nicht darum, dass Donald Trump die Dokumente mitgenommen hat aus dem Weißen Haus, sondern sie geht vor allem darum, dass er sie nicht zurückgegeben hat, wo die Nationalarchive danach gefragt haben. Und es geht darum, dass er probiert hat, die Dokumente zu verstecken, wo er gemerkt hat, dass er wird müssen einen Teil davon zurückgeben. Er hat dann auch nur einen Teil zurückgegeben und einen anderen Teil behalten. Und um diese Dokumente geht es jetzt.
Also ist es vor allem Obstruction of Justice? Ist es also vor allem die Justizbehinderung, die im Vordergrund steht? Wenn ich dir jetzt zulasse, dünkt mir das fast.
Ja, genau. Es ist die Schiedsbehinderung, die im Vordergrund steht, aber gleichzeitig auch, dass der Trump nachher ein Dokument behalten hat, das die nationale Sicherheit gefährdet. Es geht da nicht unbedingt darum, dass die Dokumente klassifiziert gewesen sind, natürlich auch. Aber der Hauptpunkt ist, es sind Dokumente gewesen, die über die Militäranlagen, über militärische Pläne von der USA Auskunft geben. Das sind hochgeheime Dokumente, die die nationale Sicherheit in Frage stellen und die sind besonders geschützt. Mhm. Und du hast vorher nach der Überraschung gefragt, oder was mich persönlich überrascht hat, sind solche zwei Sachen gewesen. Der Lagerraum, wo die Dokumente gewesen sind, ist in keiner Weise gesichert gewesen. Viele Angestellte von Mar-a-Lago hatten dort Zutritt gehabt, sie hatten den Waschraum gerade nebendran gehabt, der Pool war in unmittelbarer Nähe gewesen.
Die Türen sind rumgelegen dort.
Ja, die sind wirklich zum Teil einfach rumgelegen und sie sind sogar, Kisten sind umgekippt, die Unterlagen sind am Boden gelegen, hochgeheime Sachen. Und auch in der Zwischenzeit, bis sie überhaupt mal in dem Lagerraum angekommen sind, also die sind auf der Bühne von einem Ballsaal gewesen und dann das Foto haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen, sind in einem Badezimmer innen gestanden, ein Badezimmer mit einem eigenen Kronleuchter noch dazu, das in dem kitschigen Club Mar-a-Lago. Also einfach, wie da wirklich liederlich umgegangen ist mit dem. Und dann das andere, was mich überrascht hat, ist, wie gut, dass es den Ermittlern gelungen ist, nachzuweisen, sofern die Beweise alle stimmen, dass der Trump persönlich ganz eng involviert war in die drei, wo die Dokumente sind, wer sie wann gehabt. Also er persönlich hat Kisten sortiert, wo die Dokumente drin waren. Die sind vermischt mit Zeitungsartikeln, mit Handnotizen, mit ganz verschiedenen Sachen aus seinem Büro im Weissen Haus. Und der Trump hat persönlich ganz präzise Anweisungen gegeben, was mit diesen Kisten zu machen ist. Und das ist darum wichtig, weil Strafverfolger mit dem können zeigen, Trump hat absichtlich und bewusst Sachen gemacht, wo er gewusst hat, dass verboten sind. Okay. Und sie können es nachweisen mit SMS, mit Videobildern, okay, verschiedenen.
Sagen sie, oder? Es ist mir sagen sie, genau, einer Anklage, wo sich dann zuerst noch mal muss vor Gericht können beweisen werden. Jetzt das Gesetz, wo laut Anklage der Trump soll gebrochen haben, ist der Espionage Act, also das Spionagegesetz. Das Gesetz hat zum Beispiel der Edward Snowden oder der Julian Assange gebrochen, also Leaker, wo hochgeheime Daten, was um nationale Sicherheit von der USA geht, den Medien haben zugespielt. Das hat ja der Trump nicht gemacht. Also ist die Anklage nicht ein bisschen hochgegriffen? Also ich meine, Trump ist ja kein Spion.
Ja, das ist eine gute Frage. Der Espionage Act heisst zwar Espionage Act, aber es geht nicht nur um Spionen. Es geht eben auch darum, dass so Dokumente, die die nationale Sicherheit betreffen, nicht dürfen an Ort aufbewahrt werden, wo sie nicht hingehören. Und normalerweise sind die besonders gesicherten Gebäude, die sind in diesen besonders gesicherten Gebäuden, in besonders gesicherten Räumen. Donald Trump hat dann noch Dokumente gehabt, die nochmal zusätzlich sicher gewesen sind, also wo zum Beispiel Leute nur dürfen vor Ort konsultieren, nur zusammen mit anderen Leuten, wo man muss gut sein geben, damit man herkommt. Da geht es zum Beispiel um die Atomwaffen von den USA, wo die sich befinden. Mhm. Und es sind also auch ganz andere Leute als der Assange oder der Snowden verurteilt worden wegen das. Ist erst am 1. Juni ist Strafmass bekannt worden gegen einen Air Force Offizier in Florida, auch in Tampa. Der hat die Dokumente aus dem Büro rausgeschmuggelt und hat sie daheim aufbewahrt, unter anderem. Der hat sie auch niemand anders gegeben. Er war auch in dem Sinne der Spion gewesen, aber er hat die Dokumente halt an einem Ort gehabt, wo Dritte möglicherweise hätte können, die beschaffen. Zum Beispiel russische Spion, zum Beispiel chinesische Spion. Und der Mann hat mit der Behörde voll kooperiert, anders als Donald Trump. Und trotzdem ist er zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Also es gibt da durchaus mehrere Fälle pro Jahr, wo Leute verurteilt werden, weil sie Dokumente einfach nur rausgenommen haben aus den Gebäuden, wo sie hingehören, aber gar nichts damit gemacht haben.
Jetzt, der Aufschrei bei den Republikanern ist riesig. Zum Beispiel der Senator Lindsey Graham sieht das ganz anders, als du das jetzt gerade hast beschrieben. Er ist ein Senator aus South Carolina und steht dem Donald Trump sehr nach. Er findet den Prozess hetzerisch und rechtswidrig.
Most Republicans believe we live in a country where Hillary Clinton did very similar things and nothing happened to her. President Trump will have his day in court. But espionage charges are absolutely ridiculous. Whether you like Trump or not, he did not commit espionage.
Der Lindsey Graham sagt, der Donald Trump hat Fehler gemacht, aber sie geben kein Spion und Auch demokratische Präsidenten und Politikerinnen haben geheime Dokumente aus dem Weissen Haus heimgenommen. Und tatsächlich ist ja das so. Der Joe Biden hat Dokumente aus seiner Vizepräsidentschaft bei sich gehabt. Wie kürzlich ist rausgekommen, der Bill Clinton hat Audiokassetten mitgenommen mit Material, das die nationale Sicherheit der USA betroffen hat. Und Hillary Clinton, das ist die Geschichte mit den Zehntausenden von E-Mails auf ihrem privaten Server, wo zum Teil auch geheime Informationen drauf waren. Also hat das irgendetwas, oder die Behauptung der Republikaner, dass da mit zwei Ellen gemessen wird?
Ich sehe das nicht so. Also, all die Fälle sind ja auch untersucht worden. Also, der gegen Joe Biden zum Beispiel laufen auch noch Ermittlungen im Moment wegen diesen Dokumenten, die er mitgenommen hat. Das ist ein anderer Sonderermittler als der Jack Smith, der das untersucht. Zu welchem Schluss der kommt, wissen wir nicht. In dem Fall muss man aber auch sagen, es sieht nicht danach aus, als ob der Joe Biden das Gleiche gemacht hätte wie der Trump. Er hat zwar Dokumente mitgenommen, das ist so, aber er hat auch selber dafür gesorgt, dass die Dokumente gefunden worden sind. Er hat Anwälte beauftragt, damit die Dokumente zu suchen oder nach Dokumenten zu suchen in seinem Haus. Hat sie dann auch sofort zurückgegeben, hat das FBI in sein Haus reingelassen. Der Trump hingegen hat sich monatelang geweigert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, wo die gemerkt haben, dass er ein Dokument hat. Der Clinton hat Kassetten mitgenommen damals. Und das ist auch tatsächlich so, es gibt traditionell einen Streit zwischen einem Präsidenten, einem ehemaligen und dem Nationalarchiv, welche Unterlagen das zu den Präsidentschaftsunterlagen gehören, die in ein Archiv müssen, die den Anwälten erhalten bleiben und welche Unterlagen privater Natur sind. Und in der Regel gibt es da ein kleines Hin und Her, auch mit Juristen etc. Oder? Aber der Donald Trump hat nach dem Hin und Her, das man geführt hat, hat er dann noch Kisten in sein Büro überstellen, damit seine Anwälte die gar nicht sehen, damit die nicht wissen, wie viele Dokumente es um sind. Er hat es dort in diesem Prozess noch versteckt. Das ist anders, als es der Clinton gemacht hat. Und dann bei der Hillary Clinton, ja, die hat auf ihrem privaten Server Zehntausende von E-Mails gehabt. Sie hatte kein Geheimdokument gehabt, aber E-Mails mit geheimen Informationen. Und ja, dort sind 30'000 Mails gelöscht worden.
Es ist einfach, oder wenn man das aus republikanischer Sicht anschaut, wirkt es einfach, also ich kann es völlig nachvollziehen, die Reaktion von republikanischen Wählerinnen und Wählern, dass sie glauben, dass da nicht mit der gleichen, dass der Rechtsstaat da nicht fair ist. Und dass es der Verdacht da ist, dass es darum geht, eigentlich einen politischen Opponent auszuschalten. Das ist das, was die Republikaner ihren Wähler und Wählerinnen sagen, den Trump-Fans sagen. Und Umfragen zeigen, dass fast 80% der republikanischen Wähler und Wählerinnen genau das glauben. Ich meine, ich weiss, ja, es ist so wie, verstehst du das, dass man das durch die Brille kann sehen?
Ja und nein. Also einerseits, es hat jetzt Donald Trump getroffen. Demokraten hat es nicht getroffen. Aber das ist halt auch eine Eigenheit vom Rechtsstaat. Man muss ja nachher und von der Strafjustiz, man muss ganz genau heranschauen. Man kann eben nicht einfach ein bisschen von weitem drauf schauen und sagen, ja, der hat ja auch oder der andere hat ja auch. Da werden Daten gesammelt, da werden Hinweise ausgewertet. Am Schluss muss man im Einzelfall ganz präzise können nachweisen, was ist passiert. Ist etwas Strafbares gemacht worden? Wer hat es gemacht? Und dann wird die Person verurteilt oder eben nicht. Bei der Hillary Clinton auf diesen Server, dort sind Mails verschwunden, aber man hat das auch sehr genau abgeklärt. Man hat es am Schluss einfach nicht können nachweisen, dass dort dann etwas Strafbares passiert wäre. Der Donald Trump hat nicht nur, wenn das in dieser Nachlageschrift eben stimmt, hat nicht nur die Sachen versteckt, sondern seine Mitarbeiter, der Walt Nauta, wo die Kiste dann hat müssen umtragen, hat das Ganze auch noch in SMS aufgeschrieben und hat sich dabei noch von Überwachungskameras filmen lassen. Also man kann ihm alles nachweisen und das ist eben genau der entscheidende Unterschied.
Das ist eigentlich ohne einfache Ignoranz und ja, also fast ein, ja, also ich weiss nicht, ist das nicht eine Bagatelle? Ist das nicht eigentlich, wenn man es misst dran, dass da ein Kandidat, ein Ex-Präsident, eine Schwelle, die man noch nie hat überschritten, angeklagt wird und es geht einfach darum, dass er das nicht quasi störisch nicht hat rausgegeben. Wieso hat er denn das gemacht? Hat er das gewusst, dass das wird passieren? Oder wieso hat er die Sachen nicht rausgerückt, die Dokumente nicht rausgerückt?
Sehr gute Frage. Letztlich sind wir da ein bisschen am Spekulieren, aber wenn wir das nehmen, was aus dieser Nachlageschrift rausgeht, dass er persönlich die Kiste sortiert hat, dass er die Kiste hat, er zum Teil in seine Sommerresidenz nach Bedminster fliegen. Also es ist ihm wirklich selber etwas wert gewesen. Er selber hat wollen die Dokumente haben, er selber hat wollen in diesen Dokumenten können wühlen, er selber hat wollen können mit diesen Dokumenten angeben, wenn er Besuch gehabt hat. Das hat er auch gemacht, von dem gibt es Tonbandaufnahmen. Und ich glaube, er hat tatsächlich Gefahr unterschätzt, dass man ihn wegen dem würde anklagen. Er hat auch gefunden, das wäre dann als Bagatellen irgendwie abda. Einerseits hat das natürlich ein bisschen etwas. Trump hat ja die Dokumente vermutlich nicht den Chinesen verkauft. Gleichzeitig, er hat tatsächlich in Kauf genommen, dass er von Chinesen zum Beispiel ausspioniert würde. Also er hat zum Beispiel im Secret Service, wo seine Gebäude beschützt, nichts davon gesagt, dass er die geheimen Dokumente hat. Und wenn man den Trump nicht verfolgt in dem, wie kann man denn rechtfertigen, dass man den Air Force Offizier in Miami so hart bestraft und hinter Gitter steckt? Also da sehe ich eben den Punkt von der Strafverfolger eher, dass man sagt, ja, wir messen eben mit gleichen Ellen, wir bringen das zur Anklage, wo wir können, zur Anklage bringen. Dass das Risiko von einem Vertrauensverlust drin hat, durch die republikanischen Wähler. Ja, das ist so.
Es ist belegbar, dass die Republikaner das Vertrauen eigentlich in, auch ins FBI, oder? Also auch in die Bundespolizei schwer erschüttert ist und sie fahren eine Kampagne gegen das FBI. Sie wehren sich massiv, zum Beispiel im Kongress, und nehmen das FBI in Mangel. Da gibt es den Durham Report, der kürzlich ist rausgekommen, ohne Sonderermittlung, wo noch der Justizminister Bill Barr unter dem Präsident Trump hat eingesetzt. Der Staatsanwalt John Durham hat jahrelang untersucht, ob das FBI 2016 zu Unrecht in Sachen Russland-Verbindungen gegen Donald Trump hat ermittelt. Wegen dieser Untersuchung ist es ja dann später zum Amtsabsetzungsverfahren gegen Trump gekommen. Was hat das jetzt ergeben? Also die republikanische Ermittlung.
Ja, da gibt es auch zwei Lesarten davon. Also die demokratische Lesart ist, er hat eigentlich nichts herausgefunden, was man nicht gewusst hat. Und die republikanische ist, das ist alles zusammen eine Hexenjagd, schon dann gegen Trump, jetzt amtlich bestätigt durch den Durham Report.
Gut, der Durham Report tut schon neu sagen, dass das nicht richtig ist, dass das FBI die Untersuchung hat angefangen hat.
Ja, zu dem wollte ich nicht kommen, oder? Also ich glaube, man kann schon festhalten, der Durham Report sagt klar, dass entscheidende Leute beim FBI voreingenommen gewesen sind gegen den Trump. Es sind damals Informationen im Umlauf gewesen, kurze Rückblende, dass die Trump-Kampagne mit Russland zusammenarbeitet. Die Kampagne von Hillary Clinton hat die in einem Dossier zusammenfassen, zumindest indirekt, hat das mitfinanziert, dass es zusammengefasst worden ist. Und der Vorwurf von Durham ist jetzt, dass die FBI die Informationen viel zu unkritisch aufgenommen hat und einige Schlüsselpersonen sogar dankbar gewesen sind für quasi einen Vorwand, um eine volle Untersuchung gegen Trump zu eröffnen, damals mit dem Codenamen Crossfire Hurricane. Und eben, wie du gesagt hast, der Durham sagt, das FBI hat damals keine volle Untersuchung sollen oder dürfen eröffnen. Es hat eigentlich gewusst, aus abgefangenen russischen Geheimdienstinformationen, dass Clinton eine Schmutzkampagne gegen den Trump plane. Da muss man aber schon auch ein bisschen einschränken. Es ist wirklich eine schwierige Gemengelage gewesen damals in dieser Welt der Geheimdienste. Also man hat damals gewusst, dass Russland will, dass der Trump gewinnt. Man hat auch gewusst, dass Russland sich in die Wahlen einmischt. Dass Russland ganze Botfarmen braucht auf Twitter, auf Facebook, um den Trump zu pushen. Und in diesem Umfeld ist es durchaus auch schwierig gewesen, für das FBI sich zu orientieren. Ich glaube, das muss man schon auch attestieren. Und es sind ja dann auch 3000 Personen aus dem Trumps im Umfeld und Russland verurteilt oder angeklagt worden, weil sie gelogen haben, Geld versteckt etc. Das ist auch so. Aber das FBI hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ganzen Affäre und muss sich zu Recht den Vorwurf von einem Vertrauensverlust jetzt anhören.
Also eben aus republikanischer Perspektive, und darum reden wir auch darüber, ist das quasi der Sündenfall gewesen, ganz am Anfang vom FBI, der Anfang von einer Hexenjagd gegen Trump, wie er selber immer wieder sagt, und wo jetzt, wie auch er sagt, zu einem Rechtskrieg gegen ihn wird. Wie würdest du sagen, wie ist das FBI positioniert? Die haben ja auch gewisse Sachen angeschaut. Sie haben ja auch nach den ersten internen Untersuchungen Policy korrigiert. Wie politisch ist die Bundespolizei?
Ja, in einem Verfahren, wo man gegen den Präsidenten ermittelt, hat es selbstverständlich eine politische Komponente. Ich habe den Eindruck, das FBI hat aus den Fehlern gelernt, wo Durham jetzt eben aufgezeigt hat. Die zuständigen Personen sind jetzt nicht mehr dabei. Man setzt mehr aufs Vier-Augen-Prinzip oder noch mehr Augen. Man hat Verfahren und Kontrollen in Kraft gesetzt, die eben sollen verhindern, dass man irgendwie politisch nebendurch kommt. Allerdings, das wird einfach seine Zeit auch dauern, bis das Vertrauen wieder hergestellt ist, wieder aufgebaut ist. Letztlich beweist ja dann nur die Tat und einen besseren Verlauf von weiteren Untersuchungen, dass es jetzt nicht mehr eine politische Bundespolizei ist.
Hey, it's Tucker Carlson. The Biden administration arrested Donald Trump this afternoon.
Vielleicht hat Tucker Carlson hat am Dienstagabend quasi noch die ganz grosse Verschwörungstheorie dann aufgebracht, dass eigentlich der militärisch-industrielle Komplex zusammen mit dem FBI hinter dem Ganzen steckt.
This was coming. Everyone who's paid attention knew it was. What just happened was always going to happen. It's been inevitable since February 16th, 2016. That's the day Donald Trump made a blood enemy of the largest and most powerful organization in human history, which would be the federal government.
Wo einfach nur probiert, Donald Trump zu verhindern, weil der kein Krieg mehr will im Ausland, amerikanische und damit das schmarotzerische Washington und all die Berater in Washington vom Geldtropf abhängt. Ja, die Verschwörungstheorien, die gehen jetzt um, die haben Nahrung bekommen. Letztlich habe ich den Eindruck, wenn man dann hört, wie die FBI-Leute argumentieren, wie jetzt auch der Sonderermittler Jack Smith, der nicht beim FBI ist, sondern vom Justizministerium eingesetzt wurde, wie die argumentieren. Der Rechtsstaat geht seinen Gang, es wird nachher angeschaut, es kommt zu einem Prozess, es ist eine Trump-freundliche Richterin, die diesen Prozess führt. Mhm. Wenn der Trump nicht zufrieden ist, kann er mit dem Ganzen bis vor das oberste Gericht kommen. Dort haben Trump-freundliche Richter eine deutliche Mehrheit. Also, wenn es da irgendeine politische Komponente noch immer gäbe im FBI, darf man, glaube ich, durchaus Vertrauen in den amerikanischen Rechtsstaat haben, dass Donald Trump letztlich nicht zu Unrecht verurteilt würde, wenn er jetzt zu Unrecht angeklagt hätte werden.
Reden wir doch noch am Schluss über die möglichen politischen Folgen von diesem Prozess. Der Rummel um Trump ist ja massiv. Gestern in Miami sind Horden von Trump-Fans angereist und die Medien haben überhaupt nichts anderes berichtet. Er verdrängt also wieder mal alle seine Gegenkandidaten bei den Republikanern aus den Medien. Die kommen, ja, die haben Mühe, überhaupt noch abgebildet zu werden. Und das gibt ihm natürlich einen Vorteil im Wahlkampf. Er ist der Favorit. Das ist eine Tatsache.
Ja, wenn man den Umfragen Glauben schenkt, ist das so. Also im Moment ist er der klare Favorit. Die Vorwahlen finden dann ab dem nächsten Februar statt. Insofern, das sind noch ein paar Monate, da kann noch einiges passieren. Aber er hat schon sehr, sehr viel Vorsprung in den Vorwahlen. Und man muss auch sehen, die Vorwahlen sind immer der Moment, wo jeder möglichst extrem muss sein, weil er in seiner Partei irgendwie muss den Kopf aus der Masse rausheben. Und der Donald Trump hat dort einen riesengroßen Vorsprung. Also die Chance, dass er der republikanische Kandidat wird, ist doch einigermaßen gross.
Also Trump könnte Präsident werden, im Prinzip wieder, auch wenn gegen ihn eine Strafanklage hängig ist.
Ja, genau. Und da gibt es gar nichts, was dagegen spricht. Es gibt drei Kriterien. Man muss amerikanischer Bürger sein, von Geburt weg. Man muss 35 sein und man muss eine gewisse Zeit im Land gewohnt haben. Dann kann man amerikanischer Präsident werden. Von Strafverfahren heisst ja nichts. Theoretisch könnte sich der Trump, das wird jetzt gerade diskutiert, sogar selber dann begnadigen. Falls er Präsident würde, zumindest für die Anklagepunkte, die Bundesgesetz betreffen. Also alles, was jetzt in Florida läuft. In New York hingegen, wir erinnern uns, ist er schon mal angeklagt worden. Dort geht es um Gesetz vom Staat New York. gegen die könnte er sich also nicht unbedingt selber begnadigen, aber ja, man müsste, gäbe es eher eine interessante Frage, ob der Staat New York könnte den Präsidenten der Vereinigten Staaten in den Knast stecken. Vermutlich eher nicht.
Mhm. Wahrscheinlich ist es für den Trump umso wichtiger jetzt, dass er die Präsidentschaftswahl gewinnt, weil er eine Immunität hat und dann eben sich vielleicht sogar noch selber begnadigen kann. Was ist so der Zeithorizont von diesem Prozess? Also was wird es vor den Wahlen noch ein Urteil geben? Was sind da Prognosen?
Ja, eigentlich ist die Justiz dazu angehalten, den Prozess möglichst schnell zu führen, von Verfassung wegen. Und der Sonderermittler hat auch versprochen, das möglichst schnell zu machen. Das Bundesgericht in Southern Miami hat auch den Ruf, sehr schnell vorwärts zu machen. Aber es ist eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es zu einem Urteil könnte kommen vor den Wahlen, weil der Trump wird das, von dem gehen alle aus, wird das möglichst in die Länge ziehen. Er wird jeden einzelnen Prozessschritt torpedieren. Man muss dann zum Beispiel, das Gericht muss entscheiden, was wird als Beweis zugelassen. Und jeden einzelnen von diesen Zwischenentscheiden kann man wieder anfechten. Vor einem Appellationsgericht zuerst, dann möglicherweise, also ein Berufungsgericht heisst das, dann möglicherweise noch bis vor einem Supreme Court mit einzelnen Prozessschritten. Und das dauert immer wieder 2 bis 3 Monate, bis man da eins weiterkommt. Und man geht eigentlich nicht davon aus, dass das alles bis im November 2024, wenn die Präsidentschaftswahlen stattfindet, wird gegessen sein. Mhm.
Man muss einfach sehen, dass der Wahlkampf wahrscheinlich noch heftiger wird sein und ja, die Republikaner sind wirklich durch die Anklage mobilisiert. Du selber hast mal kürzlich im Artikel von Gefahr von Gewalt geredet. Es gibt viele Milizen in den USA, die schwer bewaffnet sind, genau für den Fall, wenn der Staat sich quasi gegen Demokratie wendet, gegen die Verfassung wendet. Du lebst in den USA. Was ist dein Gefühl? Wie brenzlig ist die Stimmung?
Es ist wahnsinnig schwierig zu einschätzen. Die Stimmung ist grundsätzlich so, habe ich das Gefühl, oder wir haben davon geredet, wird der Trump republikanischer Kandidat? Ja, das wird er vermutlich, aber ist er dann auch mehrheitsfähig bei den normalen Leuten? Ich glaube, dort schadet ihm die Anklage eben, also die Chancen sinken, dass er dann gegen Joe Biden gewinnen kann. Was passiert denn, wenn der Trump die Wahl verliert? Dann wird er wieder sagen, es sei eine gefälschte Wahl. Dann haben wir all die militanten Gruppen. Das letzte Mal, wo das passiert ist, 2020, haben dann die das Kapitol gestürmt. Jetzt ist die Polizei besser vorbereitet, Sicherheitsbehörden auf so Situationen. Aber letztlich braucht es ein paar wenige, die spinnen und genug organisiert sind zum Spinnen, zum erhebliches Chaos auslösen. Es ist wahnsinnig schwierig zum Abschätzen. Oder? Man hätte ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt, wenn der Trump vor Gericht muss in Miami, dass es jetzt schon zu Gewalt kommen kann. Es ist überhaupt nichts passiert. Es hat Spinner gegeben, dort ganz viel. Aber der Kollege Peter Burkhardt von der Süddeutschen, der vor Ort war, hat sogar davon berichtet, dass Trump-Kritiker und Trump-Gegner einander umarmt haben und gesagt haben, ich liebe dich trotzdem, so ganz pathetisch.
Das habe ich noch nie gesehen.
Nein, das ist wirklich, also es gibt immer wieder so die Momente, wo man gemerkt hat, irgendwie finden jetzt gleich wieder zueinander. Und der Trump wird auch irgendwann eines von dieser politischen Bühne müssen abtreten. Bis jetzt haben die Institutionen vertappt. Ich gehe davon aus, dass sie auch weiterhin werden vertappen, aber es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, wie viel Stress dass sie noch ausgesetzt werden, bis man dann endlich zu einem Ende von dieser ganzen Saga kommt. Und man weiss ja auch nicht, wer auf Trump wird folgen und wie denn die Person wird mit diesen angeschlagenen Institutionen umspringen. Also da, es wird spannend bleiben, Isabel, für unseren Podcast und fürs Berichten.
Das ist das so.
Aus einer zynischen Perspektive.
Die US-amerikanische Demokratie ist weiterhin, oder tut sich einem Abgrund entlang getanzen. Quasi, es ist sensationell. Merci vielmals, Fabian Fellmann. Immer ein Vergnügen, mit dir zu reden. Wir bleiben dabei. Das war «Alles klar Amerika», der Podcast über die US-Politik, wo viel auf dem Spiel steht. Ich bin Isabel Jacobi. Die nächste Ausgabe gehört dir in 2 Wochen. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.